Unser Predigtext steht 1. Mose 18, ab Vers 16. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen? Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Haus nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wollest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und Abraham fuhr fort, mit Gott zu reden, und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Gott aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Gott aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und Abraham sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Gott antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und Abraham sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Herr, jetzt rede du zu uns durch dein Wort. Amen. Es ist in den letzten Jahren üblich geworden, dass auf den Kanzeln unserer Kirchen die politischen Themen immer stärker in den Vordergrund rücken. Wohin diese Entwicklung noch treibt, fragt einer voller Sorge. Und der andere sagt: Das sind schließlich auch gewichtige Themen. Diese furchtbare Kluft zwischen Arm und Reich der Völker und auf der anderen Seite diese Ungerechtigkeit, die Kriege und das Elend der Welt. Da muss man doch politisch reden. Liebe Freunde, wo Sie politisch reden, ist nur eine Not, dass wir oft nicht das Wort dafür haben, das wirkt. Wo heute schon die Resolutionen der UNO in den Papierkorb wandern. Was soll erst der Pfarrer von Hinterrodenhausen mit seiner Resolution, die er mit seinem Kirchengemeinderat für den Weltfrieden beschließt? Das ist doch lächerlich. Wenn wir an unsere Väter denken, die haben tatsächlich oft mutige Worte gewagt. Das ist uns Schwaben ja unvergesslich eingeschrieben, wie ein Professor der Rechte Johann Jakob Moser in seinem Amt als Landschaftskonsulent im Jahr 1759 morgens hinauszitiert wurde ins Ludwigsburger Schloss vor den Herzog Karl Eugen. Und der Herzog ihn fragte, bleibt er bei seinem Nein? Und dann sagte er nur, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Das gibt es, dass Christen in Weltfragen ein mutiges Wort sagen. Und dann hat er noch das angefügt, euer Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann finden, und von dort ab wurde er auf den Hohenwil gebracht in 10 Jahre Festungshaft. Ich wünschte mir, dass Sie in dem Amt, wo Sie drinstehen und wo Sie Verantwortung tragen, ein mutiges Wort sagen, in Ihren Familien, vor der Jugend, dort, wo Menschen auf Ihr Wort hören, dass Sie dieses Wort sagen, wohin es auch geht. Aber was sollen wir denn tun, wo wir keine Landschaftskonsulenten sind, wo unser Wort nicht durchschlägt, wo wir eben nicht am Hebel der Macht sitzen? Es ist schlimm, wie in unseren Tagen einflussreiche Leute ihr Gewissen verkaufen und schweigen. Aber es ist noch schlimmer, wie Christen ihre große Kraft vergessen, die sie haben, im Einfluss für die Welt, nämlich die Fürbitte. Und das zeigt uns Abraham. Der erste Punkt, den ich unterstreichen will, das ist, wir tragen eine große Weltverantwortung. Wir tragen eine große Weltverantwortung. Dass Abraham sich überhaupt für Sodom interessiert, uns interessiert doch eigentlich nur das, wo irgendetwas geschieht, wo wir ein Grundstück haben, wo unsere Bankkonten liegen, wo wir eine Zweitwohnung haben und sagen, also wenn dafür der Abraham sich gesorgt hätte, das verstehe ich noch. Aber was interessiert den doch Sodom? Er hat auch diese Trennungslinie vollzogen. Er lebt doch als Beduine und zieht durchs Land, abgeschieden. Interessant, dass Abraham diesen weiten Blick hat. Er merkt, was in der großen Welt geschieht. Er hat sein Ohr an der Zeit. Ich meine, es ist nicht ein besonderes Zeichen von Christlichkeit, wenn einer meint, er sei besonders fromm, wenn er keine Zeitung lese. Ich glaube, dass das mit zu einem Christen gehören kann. Ich nehme dieses heute so missbrauchte Wort Weltverantwortung im Vollsinn seiner Bedeutung. Gott trägt seinen Leuten diese Weltverantwortung auf. Sie können sich davon nicht dispensieren, was geschieht. Ob das in Südamerika oder in Japan ist, das ist Sache der Christen gewesen. Das war immer so, wo lebendige Christen der Erweckung waren, dass sie die Weltgeschichte mitgetragen haben, dass sie sich gesorgt haben, was dort läuft, dass sie mitgelitten haben in den Kriegen und den Hungersnöten und Katastrophen ihrer Zeit. Aber das Schwere ist ja, dass wir nichts ausrichten können, dass wir keine Macht haben. Sehen Sie, das Elend der politischen Aktivität der evangelischen Kirche in Deutschland liegt doch darin, dass das, ja, wir leiden doch darunter, nur noch die Klappe ist, das Mundwerk, und das schlägt nicht durch, dass wir so viel Worte sagen können, dass wir ein Jahrhundert des großen Redens geworden sind, ohne dass sich irgendetwas in der Welt auch nur entfernt rührt. Und dass wir meinen, wir hätten etwas getan. Und dass wir darüber das Wichtigste vergessen, nämlich da, wo Christen unheimlich große Macht haben, in der Fürbitte. Dass wir heute sogar das Gegeneinander ausspielen können. Dass man sogar das lächerlich macht und sagt, was ist denn das Beten? Viel wichtiger ist doch jetzt eine Aktion. Bitte, ich habe nichts gegen Aktionen. Aber sie müssen durchschlagen, wie bei Johann Jakob Moser. Nur nicht zu billig. Sie müssen was kosten. Sie fordern ihren Preis bei uns. Man kann das nicht so einfach machen, dass man zu den Nöten der Welt spricht und sich nicht mit darunter stellt. Man kann nicht über Südafrika und das Rassenelend sprechen, wenn man nicht gleichzeitig sagt, und wir wollen sie mittragen, diese Leute, wenn sie morgen heimatlos werden, dann teilen wir unseren Gehalt und dann dürfen sie zu uns kommen und dann teilen wir unsere Wohnungen und dann nehmen wir sie auf. Dann wirkt das. Ein Mann wie Abraham hat erfahren, was so schwer ist in den politischen Weltfragen seiner Zeit. Dass das ja nicht bloß einfach demokratische Prozesse sind, die da ablaufen. Dass über Sodom nicht bloß einfach eine Stimmkarte in die Waagschale geworfen wird, sondern dass über Sodom ein Gericht Gottes liegt. Und das wird doch so schwer, wenn wir die Weltgeschichte unserer Tage ansehen. Das ist doch nicht einfach nur so, dass die Leute noch nicht auf das Gute gekommen sind, sondern wir selbst als Deutsche wissen doch viel zu genau, dass all die schweren politischen Verwicklungen unserer Tage zuerst einmal Schuld von uns sind, die uns in die Tiefe zieht. Wie Gott sagt, die Sünden Sodoms sind sehr schwer geworden. Und deshalb wirkt das nicht, wenn man die politische Nöte allein mit dem Mund lösen will. Und die Weltnöte allein mit dem Mund zu lösen meint. Und nicht nur das, dass es unsere Schuld ist, unter der wir leiden. Der Hunger der Welt, das ist doch unsere Schuld. Unser Reichtum, die Armut der anderen, unsere Schuld. Dann gibt es noch ein ganz massives Stück, das Gericht Gottes. Wir können das nicht auseinanderdividieren, wo und wie, aber wir beugen doch uns darunter. Und wir Christen haben gar keinen Grund, auf die anderen zu zeigen. Unsere leer werdenden Kirchen, das Zerbrechen unserer ganzen Kirchenorganisation, all die Not, die uns so bedrückt, ist doch Gottes hartes Reden mit seinen Leuten. Dann wissen wir doch, was sollen wir denn da tun, wenn Gott so redet, dass Gott heimsucht. Sie wissen doch, dass mir die Geschehnisse der Christen im Osten so wichtig sind. Und gestern Abend noch spät habe ich erfahren, dass der Boris Dorowetz, von dem wir im Blatt geschrieben haben, jetzt im September vor ein paar Tagen einen 11-tägigen Prozess zu 10 Jahren Freiheitsstrafe wieder verurteilt wurde wegen eines Waldgottesdienstes. Wenn man das alles liest, dann sagt man, was ist denn das? Soll man jetzt nicht politisch reagieren? Nein, nein, das ist Gottes Gericht mit seiner Kirche, dass er sie in die Wüste führt und wir sollen dran aufwachen, dass Gott eine russische Staatskirche in ihrem Flitterglanz entzaubern kann und sie dorthin führt in die Armut, wo sie wieder von seinem Erbarmen lebt. Aber eins sollen wir tun und darum möchte ich Sie doch immer bitten, Fürbitte tun. Sie können das doch nicht mit billigen politischen Resolutionen lösen. Was meinen Sie, was ändern Sie im Machtbereich des Kommunismus mit einem Resolutionsentwurf und mit einer Demonstration? Da können Sie tun, was Sie wollen. Da kommt nichts durch. Aber Beten kommt durch. Unsere Weltverantwortung ist groß. Abraham trägt das vor Gott mit, das Leiden der Völker. Und er sieht, dahinter stehen ganz, ganz schwere Dinge. Es tut uns weh, wenn man bei uns Christen so kindlich naiv politisieren kann und nicht merkt, dass dahinter ganz, ganz schwere Zusammenhänge sind, dass unser Gott selbst sein Gericht über die Welt gehen lässt. Es ist noch nicht das jüngste Gericht. Es sind nur die ersten, ganz beginnenden Heimsuchungen unseres Gottes. Und wir können über diesen Gerichten unserer Zeit gar nichts machen, als schreien, wie dieser Daniel geschrien hat. Ach Herr, unser Gott, suche doch unsere Schuld nicht heim, sondern erbarme dich über uns. Wir tragen eine Weltverantwortung. Das war der erste Punkt. Und das zweite, welch eine Macht ist das Beten? Wenn Sie noch mal dran zurückdenken, wie unsere Bundesrepublik 1949 ins Leben gerufen wurde, wie man damals nach der Wahl des ersten Bundespräsidenten auf den Marktplatz in Bonn gezogen ist und hat dort angestimmt, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Wenn Sie das heute tun würden, dann würde es heißen, das sei klerikal. Da war damals da war kein Klerus und keine Organisation dabei. Da war das ein Wissen, um dieses große Wunder Gottes, dass er uns noch einmal eine Zeit gibt der Freiheit, um etwas Neues zu bauen. Und dass das für uns ein ganz besonderes Geschenk ist, wissen wir. Und es hat mir immer Eindruck gemacht, wenn ich hörte, dass im Deutschen Bundestag da einige Abgeordneten, Laien, Männer aus dem täglichen Leben, sich morgens trafen mit ihrem Losungsbüchlein vor den Sitzungen und miteinander eine Gebetsgemeinschaft gehalten haben. Dann lass doch lachen, wer darüber lachen will. Das waren doch bessere Politiker als das, was so manchmal heute im Namen Gottes als Politik ausgegeben wird. Leute, die wussten, wir erreichen doch gar nichts gegen diese furchtbaren Zusammenhänge des Bösen in unserer Welt, wenn Gott nicht Türen auftut. Und das ist so groß, dass ein Abraham das weiß. Vor dieser Not eines untergehenden Sodom, er betet. Das ist das Große, das müssen sie tun. Und sie werden mitschuldig an der Welt. Aber doch nicht, ob sie hier und da in lächerlichen Papieren einen Protest unterschreiben, sondern ob sie beten für diese Welt, ob sie ringen für die Menschen, die ihnen anvertraut sind, ob ihnen ihre württembergische Kirche so lieb ist, dass sie es nicht lassen können, dauernd für sie einzutreten, zu schreien, Herr, gib doch noch einmal neues Leben und eine neue Gemeinschaft unter deinem Wort. All das, was uns so bedrückt heute, unsere Jugend, unsere Stadt, unser Volk, die hungernden Völker der Welt, die angehenden Weltrevolutionen, können Sie beten, dann tun Sie es, denn dieses Gebet ist wichtig. Ich war in der Kinderkirchvorbereitung vor vielen Jahren als Schüler und da hat damals der Theologe, der das leitete, vom Schacherjuden Abraham gesprochen. Sie wissen vielleicht noch, dass dieser Satz ja von Alfred Rosenberg stammt, dem Ideengeber des Nazireiches. Wie der Abraham da schachert. Es ist lästerlich, wenn einer so reden kann. Denn was Abraham nur tut, ist, dass er so kindlich einfach mit seinem Gott redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und dass er mit Gott ringt und feilscht und bittelt und bettelt, wie es Kinder tun, wie Kinder mit ihrem Vater reden. Und ich weiß es, wenn heute im Gottesdienst Kinder um ihre Eltern, Eltern um ihre Kinder sich sorgen und sagen, ich weiß, welchen Weg sie gehen. Dass sie so mit Gott reden dürfen. Andere verstehen das nicht. Dass sie so kindlich mit Gott einfach handeln. Herr, das geht doch einfach nicht. Deine Barmherzigkeit ist größer. Du musst doch, du musst doch. Und so haben Glaubende Menschen gerettet, weil Gott das hört, wo einer aufrichtig mit ihm redet. O der unerkannten Macht von der heiligen Beten, singen wir nachher in dem Lied, so unheimlich die Mächte sind, die unsere Welt in der Gewalt haben, die uns liebgewordene Menschen plötzlich irreleiten, umso mehr dürfen wir jetzt schreien und rufen und wissen, bei Gott ist kein Ding unmöglich und er lässt es nicht los. Beten ist eine Macht, eine ganz, ganz große Macht, weil bei Gott nichts unmöglich ist. Und wer betet, sitzt am längsten Hebel. Noch ein letztes. Wer wiegt die Sünden der Welt auf? Wer wiegt die Sünden der Welt auf? In diesem Gebet des Abrahams kommt das so vor, wie er bittelt und bettelt. 50, 40, 30, 20, 10. Gott sagt immer, wegen 10 bringe ich Sodom nicht um. 10 Gerechte wiegen ein gottloses Sodom auf. Man will die Rechnung jetzt einfach weitermachen und sagen, wie weit kann man da runtergehen? 5? Ja. 5 Menschen halten das Gericht Gottes auf. 5 Gerechte. 4, 3, 2, 1. Ja. Aber der eine Gerechte war nicht in Sodom. Lot war kein Gerechter. Das große Wunder heute ist, dass wir von der einen Gnade Jesu leben, dass das Gericht Gottes über uns noch nicht angebrochen ist, ist ein Wunder Jesu. Seine unendliche Geduld, dass auch ihr Leben noch nicht schon längst zusammengeschlagen hat, um des einen Gerechten willen. Lass ihn noch dies Jahr, dass ich um ihn grabe und bedünge ihn. sagt Jesus beim Feigenbaum. Ich will noch einmal zuwarten, ob er nicht Frucht bringt. Und dieses Wunder Gottes ist so unfassbar, so ungeheuer. Und deshalb ist dieses schreckliche Gericht über Sodom dort Wirklichkeit geworden und bei uns völlig unbegründet und unfassbar noch gar nicht. Über unserem Leben, über unserem Volk, über unserer Welt steht nicht nur die Atombombe und die Wasserstoffbombe, sondern steht viel, viel schlimmer der Zorn des lebendigen Gottes. Über ihrem Leben steht nicht nur die Gefahr des Krebses. Das wäre harmlos, ich weiß, was ich sage. Sondern dass Gott sie wegwerfen kann, Leib und Seele verdammen kann in die Hölle. Dass Gott ihr Leben ausstreicht, das ist das Schlimmste, was geschehen kann. Das ist mit Sodom geschehen. Wir leben nicht vom Gleichgewicht des Schreckens, das uns heute den Frieden garantiert. Wir leben von der Güte Jesu, von dem Vergeben und dem Aufhalten des Gerichtes durch den einen Gerechten. Welch eine Chance haben wir heute, diese Zeit zu nutzen, um einzutreten für Menschen, um sie zu retten vor dem Gericht Gottes. Und das soll unsere ganze Bemühung sein, wenn wir jetzt wieder zurückgehen. In unsere Häuser, in unsere Familien hinein, dass Menschen errettet werden. Dass da plötzlich einer neben uns gelebt hat und wir in der Ewigkeit auf einmal merken, wir haben mit ihm über fromme Themen gesprochen, aber er war kein Herausgeretteter. Er war keiner, der vom Zorn Gottes befreit war. Er war keiner, der Frieden mit Gott gefunden hat. Ob wir wie Abraham stehen bleiben vor dem Herrn und Fürbitte tun, dann könnte Gott noch einmal neue schaffen. Amen.